Einen gesegneten Morgen. Wir haben hier heute das Thema Probleme, ein Thema, das jeden angeht. Es ist ganz sicherlich keiner da, dem dieses Thema nicht angeht. Vieles übrigens, was ich heute sagen werde, habe ich von meinem Lehrer und Bruder und Freund Herbert Janssen, das er vor vielen, vielen Jahren einmal irgendwo gelehrt hat. Und ich habe mir damals viele Notizen gemacht, möchte einiges weitergeben. Also zuerst einmal, was ist eigentlich ein Problem? Ein Problem ist ein Hindernis oder ein Mangel, den wir empfinden, eine schwierige Situation, die nicht nach unseren Wünschen und Vorstellungen verläuft oder sonst was Unangenehmes für uns, womit wir nicht fertig werden, ein Konflikt oder sonst eine Schwierigkeit, eine Meinungsverschiedenheit. Jedenfalls ein Problem ist immer eine Prüfung für uns. Und deshalb, wenn wir mit Problemen zu tun haben, haben wir automatisch auch mit dem Thema Prüfungen zu tun. Unsere Welt ist voller Probleme. Und der Grund, warum es Probleme gibt und woher die Probleme kommen, das ist letztlich auf den Sündenfall zurückzuführen. Letztlich ist der Böse, der Feind dahinter gewesen damals. Er war der Verführer und er ist der Fürst dieser Welt. Und die Sünde wohnt in jedem Menschen. Jeder Mensch neigt zum Sündigen. Also die Sünde als Gesetz wohnt in jedem Menschen. Jeder hat ein Gesetz in sich, das ihn tendieren lässt zum Sündigen hin. Wir leben in einer Welt, die von Sünde geprägt ist und vom Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen ist. Auch unser eigener Körper, mit dem wir zusammenleben, der ist von dem Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wir haben Schwachheit, Krankheit und Sünde. Also wir haben daher kommen die Probleme. Gott lässt sie zu und Gott verwendet sie für uns. Zum Guten. Wo treten unsere Probleme auf? Nun zuerst einmal in unserem Leib, in unseren Gefühlen und in unserem Geist. Das heißt in unserer Beschaffenheit. Wir sind oft geleitet von Gefühlen oder auch in unserem Geist können wir betrübt sein. Das kann alles Probleme geben. Depression ist auch ein Problem, oder? Unser Leib kann uns viele Probleme schaffen, aber besonders unsere Wünsche. Wir haben Triebe oder Verlangen und Wünsche ganz verschiedener Art. Hauptsächlich kann man diese Wünsche in drei zusammenfassen. Wir haben die Wünsche, den Wunsch, etwas zu genießen, wir haben den Wunsch, etwas zu haben und wir haben den Wunsch, etwas zu sein. Wir möchten jemand sein. Ja. Es gibt da eine gute Seite, was unsere Wünsche betrifft. Es gibt Grundwünsche, Grundverlangen im Leben. Das sind diese drei, die ich genannt habe. Die kommen auch in der Bibel öfters vor. Wir genießen bei unserem Gaumen zum Beispiel, beim Essen. In der Geschlechtlichkeit genießen wir. Das Haben, wir haben etwas, Gott gönnt uns etwas, dass wir etwas haben. Und deshalb gibt es auch das Gebot, du sollst nicht stehlen, weil jeder etwas hat. Und das soll ihm gehören. Ja? Deshalb, du sollst nicht stehlen. Es ist also nicht so, dass die Menschen nichts haben und alles gehört allen. Nein, es gibt Dinge, die gehören nur mir. Das hat Gott so bestimmt, das ist auch gut so. Es gibt also Besitz, auch Macht. Der Vater hat Macht über das Kind. Er hat die Autorität über das Kind zum Beispiel. Ja? Haben und Sein. Das heißt, wir sind wichtig und wir wollen wichtig sein. Wir wollen existieren. Wir wollen jemand sein. Und gerade aus diesen Wünschen, die wir haben, die an und für sich gut sind, kommen aber auch die Probleme heraus. Es gibt nämlich eine böse Seite mit unseren Wünschen. Und diese böse Seite, das ist seit dem Sündenfall so, unsere Wünsche sind verkehrt verkehrt geworden, auf die verkehrte Seite gerichtet. Ja, wir wollen was Verkehrtes genießen, was Gott gesagt, das nicht. Und wir wollen es aber doch. Und wir wollen was Verkehrtes haben. Und wir wollen was Verkehrtes sein, wo Gott sagt, nein, nicht so und nicht das. Und außerdem, unsere Wünsche sind übertrieben. Seit dem Sündenfall schießen wir oft weit übers Ziel hinaus. Wir wollen mehr genießen, als wir sollen. Wir wollen mehr haben, als uns zusteht. Und wir wollen mehr sein, als wir sind. Also genau an dieser Stelle entstehen die Probleme. Und auch an unseren Vorstellungen. Wir haben verschiedene Vorstellungen. Jeder Mensch hat gewisse Vorstellungen von den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollen. Und manchmal sind unsere Vorstellungen nicht richtig oder sie sind einfach unterschiedlich. Und wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat, dann hat man unterschiedliche Meinungen. Und wenn man unterschiedliche Meinungen hat, hat man Meinungsverschiedenheiten und die können zu einem Problem werden. Was ist gut und was ist schön und was ist lieblich? Die Bibel sagt uns schon vieles. Aber wir haben oft unsere eigenen Vorstellungen. Ja? Wir haben einen Sinn bekommen, die Bibel nennt unseren Sinn Gewissen. Ein Gewissen, das uns sagt, was gut ist und was rein ist und was lieblich ist. Aber oft ist das Gewissen verschieden geprägt. Für den Menschenfresser, der hat ein anderes Gewissen in Bezug auf Töten als vielleicht ein zivilisierter Mensch, wie wir sagen. Also wir haben auch verschiedene Auffassungen von der Welt, je nachdem, woher wir kommen. Der eine kommt aus ungläubigem Hause und hat ganz verschiedene andere Vorstellungen und Auffassungen von der Welt. Und dann kommt er mit anderen zusammen, die eine andere Auffassung haben, da gibt es auch Probleme. Und wir sind von Sünde geprägt, von Irrtum, von Unwahrheit, von Lüge. Wir hören etwas und wir nehmen das auf, ungeprüft. Alles das gibt Probleme, zwischenmenschliche Probleme. Also, wie gehen wir jetzt damit um und wie können wir Probleme überwinden? Heute wollen wir versuchen, da einige Stellen uns anzuschauen. Zuerst einmal, wo ist die Hilfe? Wo ist die Hilfe, wenn wir mit Problemen zu tun haben? Die Schrift sagt uns in Psalm 121, Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Hier spricht ein Israelit und er schaut auf zu den Bergen. In Israel gibt es Berge, verschiedene Berge, aber es gibt ein Gebirgszug oder ein Gebirge darf man als Schweizer nicht sagen, aber ein Hügelzug. Ich bin also einer, der in der Schweiz wohnt, muss ich sagen, ja. Das sind keine Gebirge in unserem Sinne, aber es sind Hügel, ja. Und auf einem Hügel stand der Tempel, auf dem Berg Moria. Und der Psalmist denkt an die Berge, aber an bestimmte Berge in Israel denkt er. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Und dann kommt die Antwort, meine Hilfe kommt oder ist von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, von Yahweh, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt nicht zu, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht, siehe, er schlummert nicht, noch schläft er, der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand und so weiter. Die Hilfe ist beim Herrn und bei dem, was er sagt. Das heißt, bei Gott und bei seinem Wort. Das ist uns als Christen auch klar. Er ist die erste Hilfe. Man lernt ja beim Führerschein machen, man muss erste Hilfe leisten. Aber die erste Hilfe bei Problemen ist Gott. Und er ist die große Hilfe, die eigentliche Hilfe. Und immer. Er ist immer diese Hilfe. Welcher Art ist seine Hilfe? Seine Hilfe kann entweder eine Abhilfe sein oder eine Durchhilfe. Was heißt das? Abhilfe heißt, wenn Gott das Problem beseitigt. Also ich komme zu ihm, ich bete, ich sage ihm das Problem und er nimmt das Problem weg. Das ist Abhilfe. Also zum Beispiel, ich habe ein Problem mit meinem Chef in der Firma und ich kann ihn einfach nicht ausstehen und er mag mich nicht und es gibt Schwierigkeiten zwischen uns und ich bete und er sage ich, Herr, bitte nimm mir den Chef weg. Dann kann der Herr den Chef wegnehmen. Meistens wird es nicht so sein, meistens wird es anders sein. Meistens wird es so sein, dass der Herr mir Durchhilfe schenkt. Das heißt, er nimmt nicht das Problem weg, den Chef weg, sondern er hilft mir, mit diesem Chef zu leben. Ja. Oder mit dieser Situation oder in diesem Umstand zu leben. Es gibt eigentlich kein Problem, für das nicht genügend Gnade vorhanden wäre. Was heißt das, Gnade? Gnade heißt, wenn Gott uns beschenkt. Und die Schrift spricht, dass Gott reich ist an Gnade, dass er uns reich beschenkt und seine Gnade ist da für jeden. Ich will mich meiner Schwachheit rühmen, sagt Paulus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Herr Jesus sagt zu ihm, meine Gnade genügt dir. In der Luther-Übersetzung heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen. Aber das ist ein bisschen unglücklich übersetzt, denn es ist kein Befehl, es ist eine Tatsache. Meine Gnade reicht aus für dich. So heißt es dort in 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade reicht aus für dich. Und die Gnade des Herrn reicht aus für alle unsere Probleme, die wir haben und die uns unterkommen. Es gibt nie eine Entschuldigung für das Sündigen. Ich kann nie sagen, das Problem war so groß, ich musste einfach sündigen. Nein, wir müssen nicht sündigen. Auch wenn wir krank sind und wenn das Wetter schlecht ist und wenn wir Kopfschmerzen haben oder schwach sind und Stress haben und wenn die anderen Leute in der Umgebung böse sind und wenn alles gleichzeitig ist, nein, das ist kein Grund, keine Rechtfertigung, dass ich sündigen darf. Das sind Probleme, aber die Probleme sind kein Grund, dass ich sündigen darf, wenn Probleme vorhanden sind. Also die Hilfe, die Gott gibt, ist entweder Abhilfe, er nimmt das Problem weg, oder Durchhilfe, er hilft uns durch das Problem durch. Das Problem bleibt, aber er stärkt mich und gibt mir die Gnade, dass ich durchkomme, ohne dass ich sündigen muss. Wann hilft Gott? Wann kommt die Hilfe? Die Hilfe kommt zu seiner Zeit. In Psalm 1 steht in der Mitte des Psalmes, exakt in der Mitte steht ein Wort im Hebräischen. Das heißt zu seiner Zeit. Die Psalme sind so aufgebaut, dass die Mitte des Psalmes ist die Hauptaussage des Psalmes. Und in Psalm 1, dort heißt es, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Und das Wort zu seiner Zeit ist exakt die Mitte des ersten Psalms. Zu seiner Zeit. Und wann kommt die Hilfe? Zu seiner Zeit. Dann, wenn wir es nötig haben, dann kommt die Hilfe. Dann, wenn wir sie wirklich brauchen. Es ist alles geschenkt. Und es ist gut, wenn ein Christ sich mal die Gedanken macht über das Leben. Die Bibel sagt uns, macht uns diese Botschaft klar, alles ist geschenkt. Für einen Christen ist alles Geschenk. Auch ein Dienst ist Geschenk und auch ein Problem ist ein Geschenk. Oft denken wir gerade bei Problemen nicht an Geschenk, wir denken an Fluch. Ja? Denn wir merken, das stört uns, dieses Problem. Ja, natürlich stört es uns, aber dass es da ist, hat einen Zweck. Ich soll was lernen dabei. Und das ist das Geschenk. Gott bereitet mir ein Geschenk und er zeigt mir, wo die Hilfe ist. Bei ihm ist die Hilfe, da gerade dann, wenn ich Probleme habe, dann fange ich an zu beten und dann kommt die Hilfe. Wir hatten mal ein interessantes Problem, meine Frau und ich. Wir waren am Umziehen. Wir waren von Österreich gezogen in die Schweiz und wir hatten das auf mehrere Etappen gemacht. Und da hatten wir uns ein Auto ausgeborgt, einen VW-Bus. Und da hatten wir uns noch einen Anhänger ausgeborgt von jemand anderem. Das war ein Pferdeanhänger, das war unser Nachbar. Und die haben uns das freundlicherweise geborgt. Wir haben alles angefüllt mit unseren Gütern und sind mit ins Auto und sind mit dem Auto da von Österreich in die Schweiz gefahren. Und am Vorarlberg, da gibt es einen Tunnel. Und da stand die Polizei vor dem Tunnel. Und die winken uns raus auf die Seite und die wollen kontrollieren, die Papiere sehen. Wir haben ihnen alles gegeben. Und wir dachten, jetzt können wir weiterfahren. Und sagte, bitte aussteigen. Sie dürfen nicht weiterfahren. Wie bitte? Sie dürfen nicht weiterfahren. Wieso nicht? Wo ist das Problem? Dann sagte, schauen Sie, Ihr Zugfahrzeug hat eine Zulassung für ein Gesamtgewicht, ein zugelassenes Gesamtgewicht. Und das, was Sie hier haben, Sie haben ein Zugfahrzeug und Sie haben einen Anhänger. Dieser Anhänger passt nicht für dieses Zugfahrzeug. Das heißt, um es genau zu sagen, das Ganze ist um 20 Kilo zu viel. Was heißt das? Er sagt, das zulässige Gesamtgewicht übersteigt 3,5 Tonnen um 20 Kilo. Man kann das zusammenzählen. Und dann sage ich, ja, dann packe ich 20 Kilo aus. Sagt er, das ist nicht das Problem, dass Sie 20 Kilo auspacken, sondern es geht um diese Fahrzeuge, die nicht zusammenpassen. Sie dürfen so nicht fahren, es sei denn, Sie haben einen Lastwagenführerschein. Ja, dann stehen wir da. Jetzt, was sollen wir jetzt machen? Zurückfahren dürfen wir nicht, weiterfahren dürfen wir nicht. Und was sollen wir jetzt tun? Jetzt haben wir ein Problem. Ist gut, wenn man Probleme hat. Was macht man? Kommen wir zu dem, der die Hilfe ist. Wir haben gebetet, meine Frau und ich, was wir jetzt tun sollen. Und da kommt meiner Frau ein guter Gedanke. Sagt, du weißt was? Wir müssen beten für einen Lastwagen mit zwei Fahrern. Da fahren sicher Lastwagen vorbei mit zwei Fahrern. Und einen von den Fahrern lassen wir aussteigen. Da tauschen wir sozusagen. Der Lastwagenfahrer fährt uns durch den Tunnel und einer von uns fährt mit dem Lastwagen durch den Tunnel. Das haben wir gemacht. Wir haben gebetet. Wir haben das noch den Polizisten gesagt. Wir haben gesagt, der Polizist, wenn jetzt wie ein Lastwagenfahrer kommt und wir haben einen Fahrer, finden einen, der das Auto fahren kann, dürfen wir dann weiterfahren. Sagt er, hat er uns angeschaut, hat er gelacht und gesagt, ja, dann dürfen Sie weiterfahren. Gut, dann haben wir einige aufgehalten und endlich kam einer, der bereit war. Der ist dann ausgestiegen, hat auch gelacht und hat uns dann durch den Tunnel gefahren. Und ja, nach dem Tunnel, da war keine Polizei. Und der Polizist hat natürlich gewusst, was wir nach dem Tunnel machen. Ist ja klar, wir haben ihn sogar noch gewunken, aber es war ihm selber ein bisschen zu dumm, glaube ich. Ja, jedenfalls, der Herr hat eine ganz einfache Lösung geschenkt für wirklich ein großes Problem, oder? Ja, aber es gibt größere Probleme als diese. Wem hilft Gott? Also die Hilfe ist bei Gott. Die Art der Hilfe ist entweder Abhilfe oder Durchhilfe. Und wann hilft Gott? Zu seiner Zeit. Und wem hilft Gott? Die Bibel sagt, den Demütigen gibt der Herr Gnade. Jakobus Kapitel 4, Jakobus 4. Vers 6, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also der Demütige, das ist der die Gnade bekommt oder der Hilfe bekommt. Gnade ist eine Form von Hilfe. Das ist geschenkte Hilfe, geschenkte Kraft, geschenkte Befähigung, geschenkte Durchhilfe oder Abhilfe. Dem Demütigen hilft Gott. An einer anderen Stelle heißt es, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die Gott lieben. An einer anderen Stelle heißt es, denen, die Gott fürchten. Das hängt alles zusammen. Das heißt, Menschen, die auf der Ebene von unten her zu Gott kommen, denen hilft Gott gerne. Dem geistlich Armen hilft Gott. Selig, die geistlich arm sind. Das heißt, die wissen, sie haben nichts zu bringen. Sie sind völlig auf die Gnade Gottes angewiesen. Das ist gemeint mit geistlich arm. Also, wozu sind die Probleme da? Was ist der Zweck der Probleme? Manchmal geht es ja so, dass wir sagen, wenn wir Probleme haben, dann fragen wir, warum? Warum? Und dann fragen wir oft, warum gerade ich? Das ist die falsche Fragestellung. Wir müssen fragen, wozu? Wozu ist dieses Problem da? Ich habe mir 5 Punkte aufgeschrieben. Wozu ist das Problem da? Wozu haben wir Probleme? Erstens, damit wir lernen, dass Gott Gott ist. Dass uns bewusst wird, nicht wir sind Gott. Manchmal denken wir ein bisschen so, wir haben alles im Griff. Wir haben gar nichts im Griff. Es ist alles geschenkt von ihm und er möchte uns zeigen, ich bin Gott. Also erstens, damit wir lernen, dass Gott Gott ist und Gott bleibt. Zweitens, damit dieser Gott verherrlicht wird. Wir werden nachher eine Stelle anschauen im 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Ich komme gleich darauf zurück, aber ich möchte zuerst diese Punkte Ihnen die Punkte nennen und dann möchte ich mit Ihnen 2 Bibelstellen gründlicher anschauen. Also zweitens, damit dieser Gott verherrlicht wird. Durch das Problem wird Gott verherrlicht. Warum? Weil ich dann zu ihm getrieben werde, weil ich bete und andere beten und ich sage den anderen auch, komm, bitte bete mit. Und dann kann der Herr etwas tun, kann der Herr sich verherrlichen in unserer Mitte, indem wir sehen, wie seine Hilfe dann kommt. Drittens, damit wir uns bewähren. Im Jakobusbrief, wir werden die Stelle dann lesen, im Jakobus Kapitel 1. Das Problem ist dazu da, damit ich reif werde, damit ich mich bewähre. Wenn ich Widerstand habe, dann kann ich lernen. Wenn kein Widerstand ist, dann kann ich nicht lernen. Meine Muskeln, wann wachsen meine Muskeln? Wenn sie betätigt werden, wenn Widerstand da ist und ich drücken muss oder ziehen oder heben muss, ja, dann wachsen die Muskeln. Wenn nichts da ist, werden sie schlaff bleiben. So sind auch die Schwierigkeiten und Probleme da, damit wir uns bewähren. Viertens, damit wir Vertrauen lernen. Damit wir lernen, Gott zu vertrauen. Gerade in den Problemen ist eine Herausforderung zum Vertrauen. Auch das werden wir gleich anschauen im 2. Korintherbrief. Und fünftens, damit wir anderen eine Hilfe werden. Also die Probleme sind dazu da, damit wir anderen Menschen helfen können, die dann auch Probleme haben oder vielleicht sogar die gleichen Probleme hatten. Wenn wir gelernt haben, durch Probleme durchzugehen und die Hilfe Gottes erlebt haben und den Trost Gottes bekommen haben, der uns durchgetragen hat, dann können wir anderen Menschen, die Hilfe brauchen und Seelsorge brauchen, dann können wir sagen, schau, ich weiß, wovon ich spreche und ich kann dir sagen, mach es genauso, wie die Schrift sagt. Die Schrift bewahrheitet sich. Gott hat mich genauso getröstet. Und dann kann ich erzählen und kann bezeugen, wie Gott mir durchgeholfen hat. Und das kann dem anderen wieder eine große Hilfe und ein großer Trost werden. Ich habe jetzt also ein bisschen allgemein gesprochen. Und wir wollen uns jetzt 2 Bibelstellen anschauen. Das eine ist Jakobus Kapitel 1 und das andere ist 2. Korinther 1. Und wir beginnen mit dem zweiten, mit 2. Korinther 1. Schauen wir uns jetzt 2 Bibelstellen an, gerade zu diesem Thema. Und diese Stellen haben viel zu sagen. Also 2. Korintherbrief, 1. Kapitel, und wir lesen von Vers 3 bis Vers 11. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Denn demgemäß, wie die Leiden Christi reichlich auf uns überströmen, so strömt auch unser Trost durch Christus reichlich auf uns über. Werden wir bedrängt, so ist es für euren Trost und eure Rettung, die gewirkt werden im geduldigen Ertragen eben der Leiden, die auch wir leiden. Werden wir getröstet, so ist es für euren Trost und eure Rettung. Und unsere Hoffnung ist fest für euch, wissen wir doch, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr, dass wir über die Maßen, über unsere Kraft hinaus beschwert wurden, sodass wir auch am Leben verzweifelten. Jedoch haben wir selbst das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt, der uns von einem so großen Tode befreite und befreit, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch fernerhin befreien wird, wobei auch ihr mit Flehen für uns unterstützt, zusammen mit uns wirkt, damit von vielen Personen unseretwegen gedankt werde für die Gnadengabe, die uns durch viele zuteil geworden ist. Na, das ist ein langer Satz von Paulus, aber das ist ja gut, dass es lange Sätze in der Bibel gibt, dann liest man sie ein paar Mal durch. Gott möchte ja, dass wir genau lesen. Aber wir schauen uns diesen Text ein bisschen an. Ich habe hier 5 Punkte in Bezug auf Probleme, denn offensichtlich geht es um Probleme in diesem Kapitel. Das erste in Vers 4, wir haben hier gelesen, dass Gott uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind. Also erster Punkt, unsere Probleme sind wichtig für uns und auch für unsere Seelsorge an anderen Menschen. Denn gerade durch die Probleme erfahren wir Gottes Trost und können andere deshalb trösten. Also nur Getröstete können trösten. Nur solche, die Trost selber empfangen haben, können andere trösten. Wenn Sie große Schwierigkeiten, Probleme haben in irgendeinem Gebiet, ist es, dass Sie lernen und ich, dass wir lernen. Und dass wir lernen und wir werden getröstet. Und als solche, die gelernt haben und getröstet wurden, können wir Seelsorger sein für andere und können sie trösten. Mit diesem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Zweitens, Verse 5 bis 7, spricht er immer wieder von diesem Trost. Wie wir die Leiden reichlich haben, so ist auch der Trost reichlich. Hier ist mein zweiter Punkt, wir dürfen immer mit Trost rechnen. Gott ist ein Vater, Gott ist nicht einfach ein ferner, hoher, regierender, der irgendwo weit, weit weg über allem steht und dem das nicht berührt, was die Kleinen hier auf Erden durchmachen müssen. Gott ist ein Vater, der mitweint. Und gerade als ein solcher Vater dürfen wir immer mit Trost rechnen. Also das ist mein zweiter Punkt hier aus dem Text. Wir dürfen immer mit Trost rechnen, wenn wir Probleme haben. Wir dürfen immer mit der Nähe Gottes rechnen. Einer hat mal gesagt, ja, wo war Gott in Auschwitz? Da als diese Millionen von Juden getötet wurden. Wo war Gott? Wissen Sie, wo er war? In Auschwitz. Genau dort, nahe für jeden, der ihn anruft. Und es haben ihn viele angerufen. Viele sind gestorben, aber sie konnten seine Hilfe trotzdem erleben. Wo war Gott? Wo ist Gott? Er ist genau mitten im Feuer. Wo war Gott, als die drei Männer im Feuerofen waren? Wo war Gott? Im Feuer. Er ist genau dort, nahe für alle, die ihn anrufen. Wir dürfen also immer mit Trost rechnen. Der Trost kommt durch das Wort Gottes. Unsere Gedanken dürfen bei Gott sein. Wir dürfen seine Gegenwart wissen. Wir spüren sie nicht immer. Bitte denken Sie nicht daran, Sie müssen die Gegenwart Gottes immer spüren. Das ist nicht so. Es ist nicht so, dass wir erwarten müssen, dass wir das spüren. Das sagt die Bibel auch nicht. Die Bibel sagt nicht, dass wir Gottes Gegenwart spüren müssen. Es gibt keinen Vers. Wir dürfen beten, aber wir haben keine Verheißung, dass wir es spüren. Spüren nicht, aber wissen dürfen wir sie. Wir lernen dann nicht von den Gefühlen abhängig zu sein, sondern von dem Wissen. Gott sagt es so in seinem Wort. Und oft tröstet uns Gott durch andere Christen, die zu uns kommen und uns auf ihn aufmerksam machen. Und ihnen einfach helfen durch ihre Liebe, durch ihre Gegenwart. Manchmal ist es nur die Gegenwart anderer Christen. Nur, dass ein anderer da ist, das genügt schon. Wenn wir zu Menschen kommen, die viel Leiden erleben, dann setzen wir uns einfach hin. Ich erinnere mich an einen Bruder, der hat ein Zeugnis gegeben. Er sagte, er war so tief unten. Er war so in der Tiefe. Er saß da auf einer Bank und er sah einen Christen auf sich zukommen. Und er sagte, wenn der jetzt kommt mit Römer 8, Vers 28, dann hau ich ihm eine runter. Da kam der Christ und setzte sich neben ihn hin, sagte kein Wort. Dann hat er ihn umarmt und dann haben sie geweint. Das war ein Trost. Drittens, Verse 8 bis 10 lesen wir von einem ganz schweren Problem im Leben des Paulus. Er sagt, es gab so eine große Bedrängnis in Asien, über das Maß hinaus, über unsere Kraft. Das heißt, das Problem war größer, als dass er tragen konnte. Gott legt uns nicht eine Last auf, die größer ist, als wir tragen können. Na, Paulus hat eine bekommen, die größer war, als er tragen konnte. Manchmal gibt es auch Lasten, die größer sind, als dass man sie tragen kann. Über unsere Kraft beschwert wurden, sodass wir auch am Leben verzweifelten. Paulus hat beschlossen, so, jetzt sterbe ich, jetzt ist Schluss. Warum geschah das? Das Vers 9, jedoch haben wir selbst das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott. Er war so weit, dass er sagt, ich weiß nur noch eins, sterben. Aber das geschah deshalb, damit ich lerne, jetzt auf Gott zu vertrauen und nicht auf mich selber. Mein dritter Punkt hier, Probleme fördern das Gottvertrauen. Probleme fördern das Vertrauen auf Gott. Und sie bringen mich dahin, dass ich merke, nein, nicht ich habe mich rausgewurstelt aus dem Problem, wie wir in Österreich sagen, rausgewickelt aus dem Problem. Nein, es war Gott. In Kapitel 4, Vers 7 heißt es, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wir haben einen Schatz in unseren Gefäß. Das Gefäß ist der Leib. Das zerbrechliche Gefäß ist der Leib. Wir haben einen Schatz in uns. Und es soll jetzt eines klar werden, dass die überschwängliche Kraft von Gott sei, nicht von uns. Es soll ersichtlich werden, dass die Kraft, die uns jetzt da durchbringt, dass das Gottes Kraft ist, nicht eigene. Viertens. Wenn wir Probleme haben, brauchen wir Gebetsunterstützung. Vers 11, wir sind in 1. Korinther 1, Vers 11. Wobei auch ihr mit Flehen für uns helft. Paulus weiß, dass die Gebetsunterstützung der Korinther die Hilfe ist für ihn in seinen Bedrängnissen. Wenn wir Probleme haben, brauchen wir Gebetsunterstützung. Meine Frau war in einer Depression 3 Jahre lang. Und es war so schwer. Es war eine ganz schwierige Situation. 3 Jahre lang. Und sie hat gesagt, sag es niemandem. Doch, sagte ich muss es sagen. Ich werde es den Menschen sagen, die für dich beten und für uns in dieser Situation. Da habe ich eine ganze Reihe Leute, wo ich gewusst habe, die beten. Habe ich gesagt, bitte betet. Und einer hat immer wieder angerufen, wie geht's? Ich bete fest. Und mehrere haben gesagt, wir beten für deine Frau. Und dann kam der Tag der Befreiung. Aber es waren viele, die gebetet haben. Und das ging dann ganz schnell, die Befreiung. Sie hatte dann ein gewisses Medikament bekommen, war endlich bereit, sich ein bisschen, sich da die rechte Medikamente geben zu lassen in einer Klinik. Aber sie musste gar nicht in die Klinik. Sie bekam die Medikamente. Ganz, waren ganz normale Medikamente. Und ich führe das auf die Gnade Gottes zurück. Sie nahm die Medikamente. In 3 Wochen war sie wie ausgewechselt. In 3 Wochen sagte sie, ich kann jetzt wieder denken. Ich kann wieder denken. Und der Herr hat sie geheilt. Das führe ich auf die Gebete zurück. Wenn wir Probleme haben, bitte, dann gehen wir zu Geschwister, wo wir wissen, die können beten. Und lassen wir beten, fest beten. Nicht, dass wir das in sich selber da hineingraben und Verstecken spielen vor den anderen. Nein, offen. Wir sind eine große Gemeinde und wir wissen, dass wir alle Probleme haben. Wir brauchen Gebet. Paulus hat das auch getan und er weiß, die Korinther beten für ihn. Wobei auch ihr mit Flehen für uns unterstützt. Das heißt, zusammen mit uns wirkt. Und dann 5. Alle Probleme sollen in Gottes Lob münden. Alle Probleme dürfen dahin, es darf dahin kommen, dass Gott gepriesen wird. Das steht hier in Kapitel 1, Vers 11 im zweiten Teil, damit von vielen Personen unseretwegen gedankt werde für die Gnadengabe, die uns durch viele zuteil geworden ist. Er sagt, es haben viele gebetet. Und jetzt ist es so, dass viele danken, weil sie erfahren, die Gnadengabe, dass Paulus noch weiterleben darf, dass Gott ihm durchgeholfen hat durch das Problem. Jetzt danken viele Gott für die Gnadengabe, die uns zuteil geworden ist, durch die vielen, durch die Gebete der vielen. Also die ganze Sache mit dem Problem soll in Lob münden. Gott hat die Probleme so verwendet, dass wir seine Durchhilfe erfahren und das Ganze Gott Lob bringt. Sonst hätten wir ihn gar nicht gelobt, wenn wir das Problem nicht gehabt hätten. Wenn ich das Problem mit meiner Frau, das sie hatte, wenn wir dieses Problem nicht gehabt hätten und dann seine Hilfe nicht so erlebt hätten, wir hätten ihn nicht gelobt. Und so kam viel Lob auch von den vielen Geschwistern, denen ich dann sagen durfte, der Herr hat eingegriffen. Und da stieg viel Lob zu Gott auf. Also nicht vergraben, sondern sagen, beten lassen und dann kann Gott gepriesen werden für sein Eingreifen. Das ist so wunderbar, so können wir also in all unserer Not die Gnade Gottes erfahren. Hier hat der Herr das Problem weggenommen. Manchmal nimmt der Herr das Problem nicht weg, aber er hilft uns durch und trotzdem darf jetzt gelobt werden. Die Schwierigkeit bleibt, aber er hilft uns durch, dass wir nicht sündigen müssen, dass wir nicht bitter werden müssen in dem Problem. Kennt ihr die Mara? Die Mara heißt auch Naomi. Die Mara, früher hieß sie Naomi und dann kommt sie zurück aus dem Moabiterland und sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, sondern Mara. Wisst ihr, was Mara heißt? Die Bittere. Gott hat mir Bitterkeit widerfahren lassen. Das klingt ein bisschen negativ und ich habe mir gedacht, hoffentlich kommt sie auch zum Loben. Denn durch diese ganze Not, die sie erlebt hat, entstand doch Gutes. Als dann die Ruth den Boas heiratet und dann kommt ein Nachkomme, das ist der Großvater von David. Und dann kommt der König David. Und welch ein Segen für Israel kommt aus dieser Familie heraus. Alles war Not, aber welcher große Mann Gottes kam schlussendlich hier heraus. Und aus dem David, der Sohn Davids. Also Gott, alle diese Probleme sollen in Gottes Lob münden. Wir wollen hier eine Pause machen, wir singen ein Lied dann.